War ich in Sri Lanka zum Urlaub machen für 2 Monate. Und da habe ich mir schon für den darauffolgenden Winter ein Haus gemietet, weil ich dann wusste, nach Bias will ich wieder nach Sri Lanka. Und in Bias ist dann die Idee gereift zu sagen, ey, weißt du was, lass uns doch einfach zu dritt nach Sri Lanka fliegen. Mhm. Und anstatt das Haus irgendwie privat zu bewohnen, da im Surfcamp rein.
Dänemark war dann, wie kam der auf Dänemark? War
ein mega Zufall einfach. Wir haben ja Urlaub gemacht und sind aus Filesand rausgefahren, an so einem alten Vierseitenbauernhof direkt am Fjord vorbeigegangen und dann war so die Unterhaltung, ah, guck mal, irgendwann wäre das voll cool, wenn man mal so in der Art wohnt. Natürlich nicht in der Größe, aber so vom, ne, einfach weit raus auf dem Land etc. Und dann sind wir näher gefahren, dann waren zu verkaufen Schild dran. Dann sind wir einfach mal abgebogen.
Ja, moin ihr Lieben. Ha, puh, das für Englisch-Abenteuer letzte Woche liegt hinter uns und wir müssen uns ausruhen. Das war auf jeden Fall eine Challenge. Und ich kann aber jetzt schon sagen, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich habe tatsächlich schon einen interessanten neuen Kontakt bekommen, den wir auch auf Englisch interviewen werden. Da wird es ums Thema Surf-Forecast-Apps gehen. Wir freuen uns schon drauf, aber diese Woche müssen wir mal ausruhen. Und da trifft es sich gut, dass ich tatsächlich noch so ein paar Folgen rumliegen habe, muss man fast sagen. Heute gibt's eine Folge, die besteht aus 2 Teilen. Der eine davon ist fast 2 Jahre alt und der andere knapp über 1 Jahr. Der Hauptteil des Gesprächs ist mein Interview mit dem lieben Alex Excel Natik. Der war nämlich mein Campleiter in meinem damaligen 3-monatigen Praktikum bei Wave Tours in der Junior Surf Academy in Vieux-Beaucoup. Und tatsächlich war der Excel einer der ersten Menschen, den ich auf dem Schirm hatte, als ich daran gedacht hatte, so einen Podcast zu machen. Excel und Uli von Wave Tours. Spoiler schon mal, ein Interview mit Uli kommt auch demnächst. Den habe ich nämlich auch vor längerer Zeit interviewt, als ich auf dem Weg nach Portugal durch Frankreich gefahren bin. Heute kommt auf jeden Fall das Gespräch mit Excel. Ein super spannender Charakter, wie ich damals schon fand und heute erst recht noch finde. Der ist nämlich aus dem Versicherungsbereich, wo er von seinem Vater reingerutscht ist, dazu gekommen, mein eigenes Surfcamp auf Sri Lanka zu eröffnen, zusammen mit seinen beiden Wegbegleitern Excel und Waschtel aus dem Frankreich-Camp. Aus dem Ganzen ging dann ein weiteres Camp in Dänemark, in Wiedesande, hervor. Und Excel selber ist allerdings irgendwann trotzdem zurück nach Hause, nach Deutschland, nach Essen, wo er mittlerweile einen Coworking-Space eröffnet hat, den er erfolgreich leitet, weiterhin im Versicherungsbereich tätig ist und ja, so ein bisschen so ein Hansdampf in allen Gassen ist. Zusätzlich kommt noch das Projekt Wavepool Werne dazu, wo er jetzt mit involviert ist. Ja, und wir werden über all diese Sachen ein Stück weit sprechen. Es wird außerdem ein Interview mit der Lea aus Wiedesande geben, die Campleiterin dort ist. Die habe ich tatsächlich besucht, als ich vor 2 Jahren in Osterferien in Dänemark war. Und ja, warum kommt dieses Gespräch, diese Folge erst heute? Kann ich auch nicht so genau sagen. Tatsächlich hat sich der Excel bei mir nicht mehr so wirklich zurückgemeldet. In dem Sinne jetzt auch gleich mal direkt adressiert. Excel, melde dich bitte. Wir hatten eigentlich ja so gut gesprochen, dass wir nochmal ein weiteres Gespräch machen, wo es auch nochmal konkret um das Sri Lanka Camp geht. Vielleicht haben ja auch Waschtel, Raffi und die Vivi, die dort mit Campleitung ist, Lust, ein bisschen was zu erzählen. Ich hätte mega Lust drauf, auf jeden Fall, das in dem ein bisschen noch weiter nachzugehen. Vermutlich hat er durch die ganzen Projekte einfach so viel zu tun, dass es da ein bisschen problematisch ist. Aber wenn da ein Timeslot ist, Excel, melde dich. Heute kommt auf jeden Fall dieses Gespräch erstmal. Das möchte ich euch nicht länger vorenthalten. Fabi, leg dich mal schön zurück heute. Du müsstest ja gerade in Belgien unterwegs sein und hoffentlich was zum Surfen kriegen. Da kannst du schön ein bisschen zuhören jetzt und dich mal ausruhen. Ja, soweit zum Intro. Ich würde sagen, los geht's.
Ja, Alex, Excel, hallo, schön, herzlich willkommen aus meinem Podcast. Oh. Als ich dich kennengelernt habe 2012, da konnte ich mir den Namen noch aussuchen. Hat sich mittlerweile einer von beiden manifestiert oder weiterhin freie Wahl?
Weiterhin freie Wahl, hat sich nichts verändert, beziehungsweise die Leute, die mich noch aus der gleichen Zeit kennen, wo wir uns kennengelernt haben, die benutzen noch viel Excel und viele andere jetzt, die mich erst danach kennengelernt haben, halt mit Alex, mir ist es egal.
Super, dann bleibe ich bei meiner ganzen Roses-Assoziation. Fand ich immer schön. Einstiegsfrage an dich mal so erstmal. Du hast den Absprung ans Line-Up in die warme, ins warme Wetter zumindest und wahrscheinlich sogar recht warmes Wasser nach Sri Lanka schon mal geschafft, raus aus dem kalten Deutschland. Was hat dich zurückgebracht? Das fragt sich doch jeder.
In dem Fall war es das Rentendasein meines Vaters. Der hatte eine Versicherungsagentur, wo immer schon anstand oder die Option für mich anstand, dass ich die übernehme oder halt nicht. Und habe mich letztendlich dazu entschieden, das zu machen. Und dafür bin ich für die Übernahme erstmal wieder zurück nach Deutschland gekommen.
Okay. Das heißt, du hast ja schon vor deinen ganzen Camp-Aktivitäten im Versicherungsbereich auch gearbeitet. In Sri Lanka hast du aber dann pausiert damit.
Genau.
Mhm. Ja, man hört eigentlich jetzt bei dem kleinen Teil schon, dein Lebenslauf ist recht verzwickt und auch mit verschiedensten Aktivitäten irgendwo gespickt. Deshalb dachte ich fange auch mal einfach bei ganz vorne mit einer Standardfrage, die ich eigentlich meinen Gästen immer stelle, an. Nämlich, wann und wie kam Surfen eigentlich in dein Leben?
Mit 18 durch Zufall. Bei mir war das so, dass ich meinen Führerschein gemacht habe und dann eigentlich nur nach einer Option gesucht habe, mit dem Auto in den Urlaub zu fahren, weil ich unbedingt nach meinem Führerschein mit dem Auto in Urlaub fahren wollte. Und ein Freund von mir, der 1-2 Jahre älter war, hatte halt dementsprechend seinen Führerschein eher und war im Jahr davor mit seinem, damals, das war so ein VW T3 von der Feuerwehr, in Frankreich bei Käthe Fisch im Leon Camp. Und hat mir erzählt, Sommerurlaub, irgendwie Strand, aber nicht nur doof rumliegen, sondern auch was tun. Surfen war für mich in dem Moment noch irgendwie nicht auf dem Radar, aber hat sich irgendwie witzig angehört. Und dann habe ich meine damalige Freundin mitgenommen und noch eine weitere Freundin, mein Cousin. Und dann sind wir zu viert mit dem Auto nach Frankreich gefahren.
Ja, also im Camp und dann auch mit Kurs, klassisch.
Genau, im Camp mit Kurs klassisch, wer Käthe noch kennt, der weiß, das war jetzt nicht so klassisch Camp, wie man es heute kennt. Es gab noch keine Parzellen, es gab noch keine Anreiselisten, er hatte irgendwie einen Schmierzettel, wo ein Vorname drauf stand, hat gesagt, alles klar, herzlich willkommen, stell dich hin, wo du willst.
Ja, ja.
Genau.
Also in die Richtung habe ich es aus dem Rainbow Tours Camp auch noch in Erinnerung, auch mit 18. Da sind wir wahrscheinlich ungefähr im gleichen Zeitrahmen dann. Ja. gute alte Zeiten, sagt der ein oder andere vielleicht. Und dann hast du von da aus direkt Feuer gefangen. Kannst du dich noch an deine erste Welle erinnern, die so richtig Fun gemacht hat?
Ja, ich glaube, erste Welle wäre eine Lüge, aber so an das Gefühl dieser 2 Wochen kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass das bei mir sehr viel auf den Kopf gestellt hat und ich dann eigentlich direkt auch danach angefangen habe, ich sag mal, mein Leben umzuplanen. Also von was für ein Auto brauche ich, wenn ich oft ans Meer will, welche Möglichkeit zu surfen ist in der Nähe. Es war Holland und dann war ich von da an relativ schnell fast jedes Wochenende in Holland. Am Anfang sogar egal, ob Wellen waren oder nicht, in der Hoffnung, dass ja doch was durchkommen könnte. Mhm. Genau, und so wurde halt das Leben mehr und mehr auf Surfen ausgerichtet.
Ja, okay. War das noch Schulzeit dann? Oder warst du da schon raus?
Nee, ich bin ja sozusagen ohne Abi mit 16 einfach mit der, wie nennt man das, Fachoberschulreife oder so, von der Schule abgegangen und habe eine Ausbildung gemacht zum Bürokaufmann und dementsprechend war ich da noch in der Ausbildung.
Ah ja, okay. Das heißt also, der große Lebensplan bestand vorher nicht, sondern kam erst eher mit dem Surfen ein bisschen dazu.
Nee, vorher war meine ganze Familie, also nicht ganze Familie, aber sozusagen unsere Familie zu großen Teilen oder eigentlich aufgeteilt bei Opel in der Versicherung oder bei der Zeche gearbeitet hat, war bei mir irgendwie durch meinen Vater und meinen Onkel irgendwie so dieser Versicherungsgedanke relativ präsent. Also für mich war eigentlich klar, ich habe das auch gemacht, mich direkt am Tag meiner Abschlussprüfung habe ich mich selbstständig gemacht, also bin praktisch von der IHK zum Gewerbeamt gefahren, habe mich selbstständig gemacht und habe angefangen in der Versicherungsbranche zu arbeiten.
Ah, okay, ist ja auch spannend, so über ein bisschen über Vitamin B von deinem Vater dann mit, dass du da schon irgendwo Kunden hattest oder wie?
Ja, das war gar nicht so der Anreiz. Der Anreiz war einfach eher, dass ich die Art und Weise, wie ich mit meinen Eltern groß geworden bin und die Zeit, die die mit mir hatten, halt cool fand und das hatte natürlich auch viel mit den Jobs zu tun, die hatten. Und deswegen war das so eher Perspektive, wie frei und flexibel der damals arbeiten konnte, die mich sozusagen in diese Richtung gebracht hat und nicht jetzt das Thema selber.
Ja, okay, stimmt. Also ist ein bisschen so, dass wie so Arbeitsnomaden heute, ist das beim Versicherungsbereich damals auch schon so, dass du einfach sehr viel freie Einteilung hattest und
Genau, ist ein Vertriebsjob und wenn du da irgendwie deinen Job vernünftig machst, dann wirst du in Ruhe gelassen, sage ich jetzt mal. Und für mich war und ist auch immer noch, ich sag mal, Arbeiten ein notwendiges Übel. Also ne, ja. Ich bin jetzt nicht der Mensch, der sich in seiner Arbeit verwirklicht. Auch wenn jetzt das, was ich jetzt alles mache, für die Tatsache, dass ich damit mein Geld verdiene, das ist, was ich machen möchte. Ja. Aber immer noch auf der Basis, dass ich damit halt mein Geld verdiene. Nicht, dass ich jetzt freiwillig sage, oh super, ich mache das hier alles.
Ja, genau. Kann ich nachvollziehen, ja. Also ganz, ganz spießige Frage. Stand so ein Surfer-Dasein und so ein Surfer-Image und vielleicht auch ein gewisser Surfer-Look, den du vielleicht auch innehattest, so ein Versicherungsbereich als Seriosität nicht ein bisschen entgegen?
Nee, A war der damals noch nicht vorhanden. Also genau, eher im Gegenteil. Mit 19 fand ich das eher noch auch, hatte ich Bock auch im Anzug rumzulaufen und so und fand das irgendwie alles ganz okay. Und jetzt nicht, weil ich musste, sondern ne, weil mir das auch irgendwie gut gefallen hat. Und das hat sich dann erst nach und nach gewandelt, sage ich jetzt mal.
Ja, okay. Ja, das scheint ja auch ganz gut funktioniert und machst das auch bis heute irgendwo ja weiter erfolgreich. Wann kam denn das Surfcamp? Also war Wave Tours dein Einstieg ins Surfcamp auch oder hast du vorher schon in anderen gearbeitet?
Nee, mein Einstieg war auch wieder Käthe Fisch, wo ich mich irgendwann beworben habe und so für 6 Wochen. Also habe ich praktisch 6 Wochen im Sommer ausgeholfen, so als Surflehrerassistent. Und das war so mein Einstieg. Das war, ich weiß es nicht, 2006, genau, 2006. Ja. Da habe ich das erste Mal als Surflehrerassistent gearbeitet. Ja. Und bis hin dann, dass ich in diesem Job der Versicherung irgendwie nicht so richtig also klar kam im Sinne von mit dem Umfeld. Also ich habe dann mit verschiedenen bestehenden Versicherungsagenturen immer versucht, zusammenzuarbeiten auf selbstständiger Basis, kam aber meistens mit den Agenturinhabern dann irgendwie nicht so hundertprozentig klar. Und irgendwann habe ich mich entschieden, mal eine Auszeit zu nehmen. Und dann bin ich für 9 Monate nach Marokko gegangen.
Okay. Das war dann auch Camparbeit und.
Das war dann Endosurf bei Gerrit und Steffen. Mhm. Genau. Und da habe ich dann eine ganze Saison gemacht.
Ist ja auch spannend, dass man dann, wenn man in so einem Versicherungsbereich angefangen hat, dass man da immer so zurückkommt wieder. Also, dass das auch möglich ist.
Ja, es hat sich, weil, also, ne, das habe ich mir jetzt nicht groß erarbeitet. So, mein Vater hatte die Agentur. Ich hatte irgendwie einen gewissen einfachen Weg dahin zurück. Aber nach 8 Jahren dann im Ausland und mit anderen Themen hatte ich auch Bock, das Thema sozusagen mit dem Gelernten aus den anderen Bereichen, die ich dann in 8 Jahren erlebt habe, einfach irgendwie thematisch neu zu besetzen, also irgendwie anders zu machen. Also das, genau.
Ja. Hast du dann kundenmäßig dann auch irgendwo Surfer, Surferinnen als Klientel, als Kundengruppe irgendwo gehabt?
Oder nee. Bis heute? Nee, also ja, habe ich durch Zufall, weil man dann Leute kennt, die einen dann doch irgendwann anrufen, aber es ist jetzt nicht so ich glaube, mein Umfeld kennt es jetzt nicht, dass ich irgendwie mit Versicherung voll habe. So, ne? Also die wissen alle, dass ich das mache und manchmal hat einer eine Frage und dann hilft man weiter und irgendwann kommt das eine zum anderen und sagen, ja, warum bin ich eigentlich nicht bei euch in der Agentur versichert? Aber also das mache ich jetzt, also das trenne ich nicht, aber ich weiß, wie nervig das Thema ist. Keiner hat da Bock drauf, deswegen will ich damit keiner auf den Sack gehen.
Ja, fand ich immer lustig, als ich im Camp bei euch war und da auch der Dienstwagen, ich habe quasi der Dienstwagen von der Versicherung war, den ich mir sogar mal für 4-5 Tage ausleihen durfte, um mal eine Runde alleine zu drehen, so den Camp-Koller mal einen Moment hinter mir zu lassen. War sehr cool, aber war immer ein bisschen merkwürdig, auch mit so einem Versicherungswagen dann unterwegs zu sein. Ja. ja, dann hast du viele Jahre, dann kamst du irgendwann zu Wave Tours, denke ich, ne? Da hast du einige Jahre auch gemacht.
Genau, 3. Also ich kam sozusagen über Endosurf, da habe ich den Dean aus Wales, der sehr viel die Surflehrerausbildung in Frankreich gemacht hat, genau. Mhm. Und wir haben uns dann relativ schnell angefreundet und genau, und über ihn bin ich dann über Umwege, sage ich mal, am Ende in Frankreich gelandet.
Mhm. Ja, da eine gute Zeit gehabt. Also auf jeden Fall hatte ich eine gute Zeit in der kurzen, in den 4 Monate, glaube ich, die ich da war. Mhm. War auf jeden Fall mal super angenehm und ein spezielles Leben irgendwo, auch mal so ein Camp, in diesem Mikrokosmos-Camp unterwegs ist. Und wie kam es zur Idee, das Ganze selber eigenständig dann zukünftig umzusetzen und dann in Sri Lanka gleich?
auch wieder verschiedene Punkte, glaube ich, die uns dann gemeinsam dahin geführt haben. Wir haben, also ich habe ja 2010 die erste Saison bei Wave Tours gemacht. Da gab es den Bedarf bei Wave Tours ein Jugendcamp konzeptionell, sag ich mal, neu aufzubauen. Und das habe ich dann gemacht. Hab dann relativ schnell im zweiten Jahr mir Waschte und Raffi, die ich auch in Marokko kennengelernt habe, mit dazu geholt, im Sinne von gefragt, ob die Bock haben. Raffi habe ich einfach durch Zufall auf der Düne in Frankreich im ersten Jahr getroffen und der war irgendwie neidisch auf das Leben, was man da so führt. Und habe ich gesagt, so, ey, wenn du Bock hast, melde dich nächstes Jahr, dann kommst du auch hierher. Ja. Und er hat mir dann, ich sag mal, ein paar Monate später geschrieben, hat meinen Job gekündigt, wann kann ich anfangen? Und Waschtel war ja schon sozusagen mit der Uni, ich glaube, dann fertig und hatte auch Bock, nicht nur im Winter in Marokko, sondern auch im Sommer in Frankreich zu arbeiten. Und dann haben wir so als Dreierteam, sag ich mal, da gestartet.
Mhm. Ja, Raffi fand ich auch mal sehr interessant. Der habe ich auch noch in Erinnerung, dass er so aus Zürich vom Fußball-Ultra irgendwie auch ein bisschen sein Leben auf den Kopf gestellt hat, ein Surfcamp irgendwo oder im Surfbereich tätig zu sein, fand ich auch sehr inspirierend irgendwie.
Ja, genau. Und dann sind wir von da aus, haben wir 2 Jahre Vieux gemacht. Und dann haben wir für Wave Tours die Anlage, das war so ein Familiencamp in Bias, übernommen. Da hatten die so Holzchalets, die du als Familie mieten konntest, wir hatten ein Restaurant dazu und genau, das war dann ein bisschen größer angelegt. Ja. Und haben danach eigentlich gesagt, irgendwie, wir haben dann jeder schon in verschiedenen Surfcamps mal gearbeitet und hatten aber so unsere eigenen Vorstellungen von, wie wollen wir was machen. Nicht, dass das eine schlechter oder besser war, sondern einfach, jeder hat ja subjektiv, sag ich mal, seine eigene Sichtweise auf die Dinge, sodass die Idee aufkam, was Eigenes zu machen. Und ich war im Jahr vorher, also vor Bias, war ich in Sri Lanka zum Urlaub machen für 2 Monate, glaube ich. Mhm. Und da habe ich mir schon für den darauffolgenden Winter ein Haus gemietet, weil ich dann wusste, nach Bias will ich wieder nach Sri Lanka. Und da hatten wir 4 Schlafzimmer. Und in Bias ist dann die Idee gereift zu sagen, ey, weißt du was, lass uns da einfach zu dritt nach Sri Lanka fliegen. Ja. Und anstatt das Haus irgendwie privat zu bewohnen, da ein Surfcamp reinmachen.
Ah, okay. Das heißt, ihr habt quasi so ein Stück weit euren eigenen Urlaub da verbracht und das gleichzeitig als Camp dann deklariert, um das dann mitzufinanzieren. So.
Das war am Anfang die Idee, als ich das gemietet habe. Aber als wir zu dritt entschieden haben, dass wir das machen wollen und als Surfcamp auch wirklich so vermarkten und betreiben wollen, war das schon klar, nee, das ist, wir wollen irgendwie in einer gewissen Weise versuchen, davon dann zu leben.
Ja, ja. Ah, okay. Ja, gut. Schöner Ansatz auf jeden Fall, dass auch sowas entstanden ist auch. Ja. Dann seid ihr in Sri Lanka gestartet, hattet ihr da irgendwo schon ein paar Kontakte, um da so ein bisschen, ja bestimmt, wenn man so aus dem Deutschen da hinkommt mit Behördengängen und sowas, was völlig anderes, wenn man da in so einem exotischen Land auf einmal startet.
Ne? Nee, in dem Bezug nicht. Wir hatten 1-2 Kontakte. Einmal der Inhaber oder das Inhaberpärchen waren Bekannte, glaube ich, vom Uli von Wave Tours oder von Martin und Uli von Wave Tours. Das war unser erstes Haus, was wir gemietet haben. Mhm. Den Kontakt hatten wir und auf Sri Lanka gekommen. Unter anderem bin ich einmal über den Michael von Fritboards, wo ich dann auch teilweise zu der Zeit gejobbt habe, wo du gemerkt hast, früher war es immer so im Winter, die Leute kommen in den Laden und wollen irgendwo hinfliegen und dann war es in der Regel, der Klassiker war Marokko. Mhm, ja. Und irgendwann kamen die ersten Leute nach und nach rein und dann war es Sri Lanka, wo man gemerkt hat, okay, das ist irgendwie, da passiert gerade was und dann wollte ich da auch mal hinfliegen. Und der zweite Kontaktpunkt war, dass ich glaube in der Saison, wo du auch in Vieux warst, war ich einmal für 3 Wochen in Portugal, damals noch bei den Lipkes im Camp.
Ah ja. Mhm.
Was jetzt der Urs übernommen, also jetzt vor zig Jahren der Urs übernommen hat, die Iris. Und da war irgendwie ein Adidas-Event oder so und das habe ich, da war ich von Wave Tours sozusagen zur Betreuung von diesem Event mit eingesetzt. Das haben wir so filmisch und fotografiemäßig mitbegleitet. Und die hatten früher noch so ein Mini-Projekt in Sri Lanka und sind da einmal im Jahr für 3 Monate hin und haben irgendwie sich im Hotel eingemietet und teilweise dann auch da Gäste von sich mit eingebucht. Und das waren dann so die 2 Punkte, wo ich sagte, das kam irgendwie bei mir aufs Radar und dann bin ich halt selber mal hingeflogen.
Ja. Okay. Dann vor Ort dann wahrscheinlich auch einfach schnell Kontakte aufgebaut. Wie ist es in Sri Lanka, dass man wahrscheinlich auch viel mit Locals dann arbeitet, die auch irgendwo Arbeiten übernehmen? Oder?
Naja, sagen wir so, wie ich würde sagen, fast jeder in jedem Land das macht. Natürlich, du versuchst die lokale Community mit einzubeziehen. Also wir haben dann, in dem ersten Haus war es nicht so im Sinne von brauchten wir nicht tun, weil die waren schon in dem Haus angestellt. Also das Haus, was wir gemietet hatte, war darauf ausgelegt, eigentlich Leute für 14 Tage zu beherbergen oder eine Woche. Mhm. Und da war dann ein Koch beschäftigt, da war ein Gärtner beschäftigt und da war Hauspersonal beschäftigt und die haben wir einfach mit übernommen für die Zeit praktisch. Okay. Also wir hatten, im Endeffekt sind wir da schlüsselfertig eingezogen.
Und diese Surf-Infrastruktur gab's auch schon irgendwo in der Nähe, dass man ein bisschen anflanschen konnte da, oder?
Naja, Boards haben wir mitgenommen. Ja, klar. Tuk-Tuks gibt's genug und Wellen auch.
Ja gut, mehr braucht man nicht. Genau. Stimmt, ja. Ist ja das Schöne. Ja, okay. Und ihr seid gestartet 2016, sagtest du, glaube ich, ne?
Nee, Sri Lanka in 13.
13, ach, 13 schon. Ja, stimmt, genau. Im Jahr, nachdem ich da war, stimmt, ja. Dann hattet ihr erstmal einige gute Jahre, habt es gut aufgebaut und dann kam auch bei euch natürlich der Coronavirus dazwischen. Das war genau, als wir das erste Mal geschrieben haben wegen einer Podcast-Aufnahme. Mhm. Wie habt ihr das so überstanden? Das muss ja wahrscheinlich ein ganz schöner Kraftakt gewesen sein.
Genau, wir haben es überstanden. Also genau, wir haben es fing ja an mit den Bombenanschlägen 2019. Das war ja sozusagen die erste Krise in dem Land, davor waren auch jedes Jahr war irgendwas, ob es eine Dengue-Epidemie war oder Erdrutsche im Landesinneren, die zwar für uns keine Auswirkungen haben, aber in den Medien in Deutschland ist das halt immer so, dass dann trotzdem Leute anrufen und fragen, kann ich jetzt zu uns kommen? Ne? Das ist so, das können, glaube ich, viele, also warum auch immer, nicht abstrahieren, wenn du jetzt in Deutschland hören würdest, in den Alpen gab es eine Lawine, wirst du dir nicht die Frage stellen, kann ich nach Hamburg fahren? Aber sobald das dann außerhalb der EU ist, passiert das, glaube ich, in den Köpfen. Mhm. Genau. Und dann, aber genau, 2019 waren dann die Bombenanschläge. Da war dann ja auch Reisewarnung und genau, viele Reisen wurden, also es ging aber allen da so auf der Insel, die Reisen storniert. Und es kam erstmal keiner eine ganze Weile. Und dann haben wir das so gerade überlebt und dachten, jo, jetzt kann nicht mehr viel passieren. Genau, falsch gedacht. Kam Corona um die Ecke.
Ja, ich weiß noch, wir hatten damals dann auch geschrieben und ich meine es auch, pass auf, im Moment habe ich da keinen Kopf für, weil irgendwo jetzt gerade alles so ein bisschen krachen geht. Ich will auch sehen, dass ich die Leute, die ich jetzt beschäftige, da irgendwo auch weiter bezahle, ne, weil es gerade ein ganz anderer Schnack ist, wenn da in Sri Lanka jemand seinen Job verliert, als hier bei uns irgendwo, ne? Und krasser. Auf jeden Fall ein krasser Werdegang, wenn man damit einsteigt, mit großen Ambitionen und dann erstmal solche Fuck-ups kommen, auf gut Deutsch.
Ja, aber das, genau, also klar ist, das würde man sich das anders wünschen, aber muss man sich ja eingestehen, dass man ist nun mal in die Branche eingestiegen und da kann sowas passieren, muss man dann halt leider mit leben.
Ja, ja, ja. Mittlerweile ist es aber wieder gut angelaufen, wie ich gesehen habe. Und wann kam dann wieder Sander als zweites Camp dazu eigentlich?
Das war Ende 16 haben wir das entschieden und 17 war die erste Saison.
Ja, das war dann auch schon gute Zeit davor, ja. Hm.
Genau.
Dänemark war dann, wie kam der auf Dänemark? War das?
Ein mega Zufall einfach. Wir haben da Urlaub, also ich und meine jetzige Frau haben da Urlaub gemacht, also im Sinne von meine damalige Freundin und jetzige Frau. Und sind aus Fidesand rausgefahren, an so einem alten Vierseiten-Bauernhof, direkt am Fjord vorbeigegangen. Und dann war so die Unterhaltung, ah, guck mal, irgendwann wäre das voll cool, wenn man, eigentlich war das eher so mal so in der Art wohnt. Natürlich nicht in der Größe, aber so vom, ne, einfach weit raus auf dem Land etc. Und dann sind wir näher gefahren, dann waren zu verkaufen Schild dran. Und dann sind wir einfach mal abgebogen, haben uns am nächsten Tag, also erstmal haben wir da zwei Finnen getroffen, die da eine Kiteschule in der Scheune betrieben haben. Mhm. Haben die gefragt, wer der Besitzer ist, wer es verkauft. Haben die den Kontakt hergestellt, den haben wir am nächsten Tag getroffen und haben mit dem eigentlich kurz alles besprochen und dann war da eigentlich, sag ich mal, einen Deckel drauf.
Ja, sehr schön. Also wirklich an die ganzen, alles, was du erzählst, sind so richtig schöne Beispiele dafür, auch wie man irgendwo mit einem Thema anfängt, sich zu beschäftigen, dran zu arbeiten und dann einfach irgendwie eins zum nächsten kommt. Ne? Das ist Zufälle passieren und eröffnen neue Möglichkeiten.
Ja, wobei man sagen muss, dass die Herangehensweise damals, also bis Dänemark insgesamt, genau schon, wenn man so will, ziemlich leichtsinnig war und auch nicht immer. Also jetzt mittlerweile, glaube ich, sind wir alle froh, dass wir die Standorte, die wir jetzt haben, so haben. Mhm. Ob ich alle Entscheidungen nochmal so treffen würde, wage ich zu bezweifeln.
Naja,
weil der Weg dahin halt.
Das gehört dazu.
So, an der Stelle kurze Unterbrechung. Hier folgt jetzt ein Einschub mit dem Gespräch mit Lea aus Wiedesande. Wie gesagt, da war ich Ostern vor knapp 2 Jahren zu Gast und habe mir das Camp mal angeschaut und fand es super schön. Und wir wollen noch mal hören, was Lea zu berichten hat aus ihrem Camp-Alltag.
Oh, ich darf heute zu Gast sein im Drive-Thru-Camp in Wiedesande und die liebe Lea sitzt mir gegenüber. Hallo Lea.
Hallo, freut mich, danke.
Ja, ich habe mir schon einen Eindruck von einem Camp hier verschafft. Super schönes altes Gebäude mit Rebdach und im Grün hier direkt am Fjord, zwischen Fjord und Nordsee, so wie man sich das in Dänemark vorstellt. Wunderschönes Ding auf jeden Fall. Wie würdest du denn sagen, wie läuft so ein Surfcamp-Tag bei euch hier ab, wenn ich jetzt mit mehreren Leuten zum Kiten oder zum Wellenreiten komme? Habt ihr da bestimmte Abläufe?
Tatsächlich nicht, weil das so ein bisschen abhängig vom Wetter ist. Wann ist Winter, wann sind Wellen da? Deswegen ist es halt jeder Tag, sag ich mal, unterschiedlich. Genau, wird halt abhängig gemacht. Man checkt halt vorher einmal den Forecast, guckt halt, ist morgen Wind oder nicht. Und dann wird eine Zeit bestimmt, wann die Leute rausgehen. Und die Leute haben ja Frühstück, Lunch, Abendessen mit im Programm, können die Sauna hier nutzen, haben sonst noch Equipment, halt, falls der Wind mal nicht da ist oder die Wellen, dann hat man halt alle anderen Möglichkeiten, hier auch andere Dinge zu machen. Genau.
Das heißt, man ist schon ziemlich frei in seiner Urlaubsgestaltung auch irgendwo. Und ihr habt aber einen eigenen Wellenreitlehrer und einen eigenen Kite-Lehrer in der Saison vor Ort.
Genau, das ist richtig, ja.
Und zusätzlich gibst du Yoga-Stunden und machst noch Massage und ähnliches, also ein richtig, richtig umfangreiches
genau.
Paket, das man buchen kann.
Genau, Vollraum-Paket mit der Massage, Yoga, Workouts, je nachdem. Genau, wir haben einen eigenen Workout-Raum, wo die Leute halt auch zwischendurch nutzen können und dann gibt's halt angeleitete Stunden, Meditation, Spannungssachen. Wenn sie immer nach einer Session, eine Surf- oder Kite-Session, eine Massage brauchen, können sie das halt auch buchen.
Ja, okay. Du sagtest schon, du bist seit letztem Jahr hier. Sind denn die meisten, die kommen die dann für eine Sportart oder kombinieren die auch Kiten und Wellenreiten, je nachdem, wie die Bedingungen gerade sind?
Ja, mal so. Also ich höre immer auch Leute, wo sozusagen meistens gerade kein Wind, aber Wellen, dann haben die Leute tatsächlich auch mal, wenn das gerade passt, natürlich auch mal das Surfen ausprobiert. Mhm. Also da müssen wir halt immer schauen, je nachdem, was da ist. Aber meistens kommen die ja wegen einer Sportart und wollen das dann eine ganze Woche machen. Aber es kommt halt auch mal vor, dass die Leute dann interessiert sind an den anderen Dingen. Mhm.
Im Kitesurfen stecke ich selber jetzt ja auch nicht so wirklich drin bisher. Beziehungsweise noch nie probiert. da stelle ich mir jetzt hier in Dänemark vor, ist es sehr konstant möglich. Gerade für Anfängerbedingungen sollte da meistens was gehen, denke ich mal.
Oder? Genau, also ja, wie gesagt, das Wetter können wir leider nicht kontrollieren, aber es läuft eigentlich echt gut. Vor allen Dingen haben wir ja unseren Kitespot hier im Garten, was perfekt ist. Du kannst hier stehen, was für Anfänger natürlich super ist. Mhm. Du brauchst keine Angst haben, dass du irgendwann ins Tiefe kommst, sondern hast erstmal ein paar hundert Meter einfach das Stehrevier sozusagen und da können die halt mit ihren, ja, können die Anfänger halt gut üben. Und dann losfahren können.
Mhm. Und sogar so mehr oder weniger Private Secret Spot hier.
Genau.
Wie ich schon gehört habe, dass er quasi dann nicht gegeben ist, dass es hier total crowded wird, zumindest nicht im Kitesurf-Bereich.
Genau, das ist der Plan. Bisher ist es noch nicht so bekannt, was auch gut ist. Genau, wird aber auch dann natürlich eingeschränkt, weil das natürlich erstmal vorwiegend für unsere Gäste sein soll, der Spot. Und wenn dann natürlich kommt, dürfen wir es natürlich auch, wenn andere kommen. Aber genau, hauptsächlich ist für Gäste.
Schöne, wirklich fußläufig paar hundert Meter in die eine Richtung und in die andere Richtung geht man dann über die Düne zur Nordsee. Hast du da eine Idee, wenn dann wirklich guten Tagen, wird es da ziemlich voll in Wiedesande, was Surfer angeht?
Ich denke, kommt drauf an. Ich glaube schon, wenn Wellen da sind, dann wollen natürlich alle raus und surfen gehen. Aber dadurch, dass es hier ja auch sehr weitläufig ist und du hier echt Kilometer an Stränden hast, und der Surfspot hier, den du nutzt, was die meisten ja nutzen, ist hier direkt in Wiedesande drin. Man kann natürlich auch etwas weiter nördlich fahren und da auch noch surfen gehen, beides möglich, ja.
Ja. Ihr habt auch Familie zu Besuch, teilweise hatte ich schon eben gehört.
Genau, ja, ist halt auch. Genau, wir haben Family-Zimmer, größere Zimmer, werden auch öfter benutzt von bis kleinere Kinder, größere. Dadurch, dass der Garten ja auch riesig ist, haben die hier sehr viel Auslauf, sag ich mal.
Ja. Ergibt sich bestimmt auch ein schönes Camp-Life, gerade wenn sich das so mischt mit verschiedenen Gästegruppen, denke ich mal. Ne?
Definitiv, ja. Ja, das macht schon Spaß.
Habt ihr da so bestimmte Veranstaltungen, die ihr mit den Gästen dann irgendwie so animateursmäßig macht, wie man das so aus Frankreich Wave Tours Camp oder ähnlichem kennt? Oder der klassische Bowlerabend.
Ja, mal gucken. Also na klar, wird hier mal ein Filmeabend gemacht. Draußen wäre eine Lagerfeuerstelle. Also man kann halt einiges hier machen und wird auch gemacht so mit den Leuten. Genau, kommt halt immer drauf an, bei wem man halt hier gerade hat und was die halt gerade wollen und worauf die Lust haben. Ja.
Ja, ist ja auch ein riesiges Grundstück, das ihr hier drumherum habt. Ich denke, gerade für Familie mit Kindern ist das, überlege ich jetzt selber schon, wie ich mal meine Familie dazu überrede, dass wir das vielleicht auch mal machen.
Ja.
Mit Surfkurs für die Kleinen dabei, natürlich perfekt.
Genau.
Aber halt ja, die Fläche ist ja wirklich super hier. Das ist ja,
genau, man kann sich halt gut austoben, einiges ja machen hier. Das ist, hast alle Möglichkeiten.
Der besonders schön finde ich auch draußen den Saunabereich, gerade weil er so im Draußenteil ist. Die Sauna ist mit Holz betrieben, wenn ich es richtig gesehen habe.
Genau, ja, genau, mit Fjordblick. Schön auf dem Fjord, das ist, ja.
Ja, auch eine Besonderheit auf jeden Fall. Ich liebe ja Dänemark tatsächlich für die Häuser in Dänemark auch viel, und die halt in den Dünen sind und dann oft mit Sauna und mit einer ganz guten Ausstattung. Und besonders schön finde ich, wenn das Ganze noch draußen ist. Das hatte ich mal auf einem Campingplatz in Klittmüller oben, dass so eine Fasssauna war. Und ein Hot Tub, ist da ein Hot Tub auch mit?
Ja, Hot Tub haben wir auch tatsächlich, auch mit Holz, ja.
Geil.
Genau.
Sehr schönes Ding auf jeden Fall. Für mich erscheint das Camp damit auf jeden Fall so ein bisschen auch als ein wirklich schönes Surf-Lifestyle-Camp, weil man halt in Dänemark, nach Dänemark fährt. Wiedersande ist nicht so schrecklich weit von der Grenze. Wenn man jetzt hoch nach Kolter Wei will, da ist man ja, fährt man ja erstmal nochmal einige Stunden über Land in Dänemark. Und einiges ist hier auf jeden Fall in der Gegend, glaube ich, auch los. Ne? Wiedersande ist auch kein ganz unattraktiver Ort, so wie ich es im Internet gesehen habe.
Ja, definitiv. Hier ist immer viel los. Vor allem natürlich in den Ferienzeiten, jetzt auch über Ostern oder wenn halt irgendwas ist. Klar, da kommen die Leute hierher, weil es ja auch ein super Spot.
Ja, auch restauranttechnisch, glaube ich, ganz interessant. Ich habe ein veganes Café gesehen, auch im Internet schon mal und sowas. Das sucht man in Dänemark sonst auch meistens noch irgendwo eher etwas vergeblich.
Das stimmt, ja. Klar, hier ist ja auch alles sehr weitläufig. Das heißt, manche Sachen dauert halt ein bisschen, bis es hier ankommt, aber es kommt auch hier an.
Gibt es sonst von euch irgendwelche Rahmenprogramm-Sachen, Ausflugsziele oder so, die organisiert werden für Gruppen oder ähnliches?
Nö, jetzt nicht direkt. Also es gibt halt so, wir machen halt zwischendurch mal in den Sommermonaten Kajaktouren, Subtouren, Fahrradtour, sowas wird dann organisiert. Genau, und hauptsächlich konzentrieren wir uns auf Surfen und Kiten und dann den Entspannungspart hier im Haus.
Ja. Wie groß ist euer Team zur Saisonzeit?
Wir sind zu sechst, wenn mit mir included, genau.
Und die sechs bleiben auch weitestgehend die ganze Saison zusammen?
Sechs ist halt Hauptsaison und vorher sind es dann zwischen drei und fünf.
Mhm. Schließt ihr zu bestimmten Zeiten oder habt ihr mehr oder weniger
Deutschland? Wir haben das ganze Jahr offen.
Okay. Ja, wäre cool auf jeden Fall. Gerade wenn man da so ein Team hat, das lange zusammenbleibt, ist bestimmt eine schöne Zeit. Sind das schon Wiederkehrer jetzt auch bei euch? Oder?
Von den Gästen oder von den Mitarbeitern?
Sowohl als auch.
Mitarbeiter nicht, aber von den Gästen tatsächlich, ja. Einige, die letztes Jahr mit mir hier waren, die haben wir schon gebucht für die nächsten Monate. Die stehen hier schon wieder auf der Tür, ja, an der Tür, ja, genau.
Ja, schön, ja. Was sind sonst Jobs, die ihr so in so einem Camp anbieten könnt, wenn da jetzt irgendjemand Interesse hätte?
Naja, so im Haus helfen natürlich, Gästebetreuung, Zimmer fertig machen, Frühstück machen, so diese die Haussachen, sag ich mal.
Mhm.
Genau, und dann wird halt Surflehrer, Kite-Lehrer gesucht.
Mhm. Das heißt, da kommt
auch, wenn die Position offen ist, genau, die halt über die Saison kommen, weil die Saison ist von Mai bis Ende Oktober.
Mhm.
Und in der Zeit sind dann Surf- und Kite-Lehrer hier.
Okay, und das heißt, da wechseln sich dann auch manchmal welche ab, dass der eine so viel Zeit hat. Und man kann sich durchaus einfach auch aktiv bei euch bewerben, wenn man in irgendeinem Bereich tätig sein möchte.
Genau, wenn da halt gerade was frei ist. und das dann passt, genau, und die Leute Lust haben, auch eine Saison hier zu verbringen, dann, ja.
Ja, kann ich nur empfehlen. Darüber bin ich ja jetzt indirekt auch auf euch ja aufmerksam geworden, weil ich den guten Excel ja noch von früher kenne aus meiner Campzeit und war auf jeden Fall eine super Zeit in Frankreich und nur folgerichtig, dass der hier so ein paar und solche Sachen jetzt mal selber in der Hand genommen hat. War auf jeden Fall auch ein sehr guter Chef, kann ich mal so sagen, im Camp.
Sehr gut.
Ja, bist du persönlich, bist du sonst in Dänemark schon viel unterwegs gewesen und bist darüber auf die Idee gekommen, hier jetzt zu arbeiten? Oder?
Ich war als Kind mal hier und dann aber gar nicht mehr, hatte Dänemark tatsächlich auch Müll auf dem Schirm. und bin eine Freundin wollte in Urlaub fahren und dann habe ich gesagt, boah, ich war gerade schon in Portugal, ich will jetzt eigentlich schon wieder weg und hab dann gesagt, auf einen Kiteurlaub würde ich mich aber einlassen. Und dann sind wir tatsächlich auf Dänemark gekommen, weil sie noch nie in Dänemark war. Und sind dann hier tatsächlich auch hier im Camp gelandet, haben eine Woche hier Urlaub gemacht, Kitecamp gemacht, genau. Und sie hat den Unterricht gemacht und ich bin halt einfach gefahren. Und ja, und dann bin ich geblieben und nicht wieder gegangen. So schnell ging's.
Genau, perfekt, du musst es laufen eigentlich. Genau, ja. Vom Gast zum Mitarbeiter und
genau.
Ja. Und mit Leiter.
Genau. Ja, jetzt bin ich plötzlich hier und ja, leite das Camp, genau.
Wenn du kite-technisch dann unterwegs warst, dann bist du auch, also in Portugal warst du auch zum Kiten. Wellenreiten hast du dann aber nie wirklich für dich bisher ernsthaft in Betracht gezogen?
Ich habe in Australien angefangen mit Wellenreiten. War tatsächlich kurz in Portugal auch nochmal, aber meine Passion liegt dann im Kitesurfen. Auch wenn ich das Surfen auch, das Wellenreiten auch gut finde, aber im Moment ist so Hauptpunkt das Kitesurfen tatsächlich.
Ja, ich kann nur noch nicht abstreiten, dass das nicht eindeutig sinnvoller ist, als sich an so ein Hobby wie Wellenreiten ans Bein zu binden, wenn man immer nur reisen muss und nicht so kommt. Und wenn man dann noch irgendwo mal ist, dann ist auch noch Layday ohne Ende, so wie jetzt meine Woche hier gerade ist.
Aber das kannst du auch im Winter haben, kannst halt auch Pech haben, in Portugal auch. Ich hatte da die eine Woche Urlaub und wollte da kiten gehen und dann kein einziger Wind. Bin noch eine Woche länger geblieben, weil die zweite Woche war dann sehr, sehr gut. Genau, also man kann es halt immer leider nicht einschätzen. Das ist das Wetter. Macht, was es will, aber
Natursportarten, genau. Das
genau.
Kennen wir ja.
Genau, deswegen muss man ein bisschen flexibel sein, aber dafür macht es ja auch umso mehr Spaß, wenn dann die Wellen oder der Wind da ist.
Ja, aber das heißt, du bist eigentlich jetzt so mehr oder weniger das ganze Jahr hier.
Genau, ich bin das ganze Jahr hier, genau.
Ach, sehr schön. Das heißt, die Zelte in Deutschland abgebrochen.
Genau. Und jetzt sind die in der Marke.
So. Vielleicht noch so zur Abschlussfrage. Wenn du jetzt tatsächlich seit 2 Jahren in Dänemark bist, vielleicht kannst du das ja schon beurteilen. Es gilt, die Dänen und allgemein die Skandinavier gelten ja so in Europa immer als die glücklichsten. So vom Lifestyle. Das heißt immer, dass die eine ganz andere Lebensmotivation haben irgendwie als wir in Deutschland. Würdest du das schon irgendwo sagen, dass du das schon miterlebt hast?
Ja, so lange bin ich ja noch nicht hier, deswegen kann ich es noch nicht so richtig einschätzen können, aber man merkt es schon. Es ist alles ein bisschen ruhiger, hat also seine Vor- und Nachteile natürlich. aber ja, es ist schon einfach, der ganze Lebensstil ist einfach ein bisschen ruhiger und entspannter, das merkt man schon. Also jetzt, wenn man aus einer Stadt kommt wie Hamburg, ich liebe Hamburg und da bin ich groß geworden, aber ist nochmal was anderes, vor allem hier am Meer, da merkst du einfach, die komplette Stimmung ist einfach anders.
Ja. Ja, schön. Dann vielen Dank für die Infos erstmal. Ich denke, ich tappe jetzt noch einmal zur Nordsee rüber. Ich habe schon einmal den Dänemark-Standardfehler begangen und bin statt zur Nordsee zum Fjord gegangen und dachte, warte mal, was stimmt hier jetzt nicht? Es sind schon nur 1,5 Fuß angesagt, glaube ich. Ich glaube auch nicht, dass es an der Nordsee jetzt so viel mehr wird, aber das werde ich mir jetzt nochmal anschauen auf jeden Fall.
Ja, klingt doch gut.
Ja. Vielen Dank dir.
Sehr, sehr gerne.
Also ich war ja dann vor Ort, habe mir das Grundstück und alles angeguckt. Ist ja wirklich super schön. Ist ja wirklich so das richtig klassische Dänemark, das man sich wünscht. Ein richtig geiles, altes, redgedecktes Haus und dann die Holzsauna vor der Tür mit dem Holzhotpool und allem. Und zwischen Fjord und Meer, also wirklich eine super coole Location. Auch für Familien, dachte ich, ne, wunderschön, wenn du da hinkommst. Die Kinder haben Auslauf ohne Ende auf dem Grundstück. Was mir Lea noch jetzt nicht genau beantworten konnte, weil sie ja auch eher aus dem Kite-Bereich kommt als aus dem Wellenreiten-Bereich. Wie Als ich jetzt da war, war tatsächlich Dänemark, obwohl Frühjahr war, so flach wie noch nie. Es war tatsächlich eine Woche lang keine einzige Welle. Also ich war zweimal im Wasser bei so, was weiß ich, ich hatte gehofft, es wird kniehoch und es war, was weiß ich, ein bisschen über Knöchel. Generell hat aber Dänemark auch schon eine relativ große Wellenkonstanz, oder? Wie würdest du das Jahr über betrachten?
Boah ja, also erstmal bin ich, glaube ich, der Falsche, um da eine verlässliche Aussage zu tätigen, weil ich dafür dann doch zu wenig da bin. Weil jetzt, als wir renoviert haben, haben wir das Haus selber renoviert, 9 Monate zwar am Stück da, aber das war auch über den Winter, wo tendenziell eher mehr ist. Ja. Aber ich glaube, ja, insgesamt ist die Konstanz, also dass du ins Wasser gehen kannst, relativ hoch. Die Frage ist, was für Wellen willst du surfen? Ja. Ich glaube, da muss man dann den zweiten Schritt machen und sagen, okay, und wenn du auch bereit bist, extrem viel zu fahren, kannst du, glaube ich, auch sehr viele gute Wellen surfen.
Mhm. Gut, noch Klettmüller hoch dann.
Wenn du sagst, genau, meine Range ist 2 Stunden, die ich bereit bin, für eine Session zu fahren, dann, glaube ich, hast du eine sehr hohe Quote, wo du wirklich gute Wellen erwischen kannst. Mhm. Wenn du jetzt sagst, nee, ich bin in Fide Sande oder wo auch immer, wo du bist und ich will mich von diesem Ort nicht wegbewegen, auch dann kannst du häufig ins Wasser, aber dann bist du halt ganz oft, je nach Wind, surfst du halt, also sag ich mal, eine Onshore-Welle. Ja. Damit muss man sich aber, ne, alles andere wäre jetzt Quatsch, irgendwie zu sagen, ja klar, da ist irgendwie jeden Tag super und irgendwie 10-Sekunden-Periode oder genau.
Ja. Nee, stimmt ja, aber so, ich war jetzt in den letzten Jahren sehr viel in Dänemark, weil halt mit Familie, mit kleinen Kindern, das ist ja einfach immer ein schönes Ziel, um gute Häuser zu bewohnen und alles sowas. Und ich muss sagen, ich habe Dänemark noch nie so flach erlebt wie in dieser Woche mitten im frühen Frühjahr um Ostern rum. Da war ich wirklich entsetzt ein bisschen. Ansonsten gerade oben die Ecke im Norden, da gibt's eigentlich immer was. Aber naja, so ist Surfen, ne?
Ja, genau. Ich glaube, also wir haben mittlerweile auch viele Gäste aus Sri Lanka, die dann nach Dänemark kommen. Und früher, also wir hatten wirklich Probleme. Wir dachten, okay, der Transfer wird einfach. Wir haben halt eine große Stammkundschaft und die werden auch mal Dänemark besuchen. Aber die erste Reaktion war bei vielen erstmal so, Dänemark, seid ihr bescheuert? Und über die Jahre kam halt mehr und mehr dann doch mal. Gerade jetzt zu Corona war das natürlich eine plausible Abwechslung, als die freien Zeiten da waren. Und die meisten haben dann auf einmal gecheckt, okay, ist ja doch ganz geil. Also ja klar, das ist jetzt nicht der Trip für, ich will 3 Wochen lang die geilsten Wellen scoren. Aber wenn man sagt, ich fahre da mal eine Woche hoch oder auch 2 und nehme einfach, was mir Dänemark da bietet, im Sinne von, ich muss jetzt nicht jeden Tag die geilsten Wellen surfen, sondern ne, einfach diese weite Landschaft da, man guckt auf den Fjord, man kann da was machen, wir haben die SUPs, die Fahrräder, du kannst mal Kiten ausprobieren, also ne, das ist halt sehr breit gefächert, was du halt alles machen kannst.
Ja, genau, so meiner Erfahrung nach ist auch wirklich, also gerade, was ich jetzt im Podcast über die ganze Zeit mitbekommen habe, dass es einfach so viele Orte gibt, die nicht so weit weg sind, wo man durchaus surfen kann, wenn man jetzt nicht die Ambitionen hat, perfekte Offshore-Wellen surfen zu wollen. Ne? Von daher, man sagt ja immer, von Nordsee lernt man sein Handwerk da wirklich von der Pike auf. Ne?
Ja.
Ja, jetzt heutzutage bist du jetzt auch wieder voll in Essen tätig. Einmal Versicherung, aber das nächste Projekt ist gewesen jetzt der Coworking Space, wo wir gerade sitzen. Sehr schönes Ambiente hier. Konnte ich mich schon überzeugen. Wie kam es dazu? Hast du schon so viele Sachen am Halse? Wie passte das noch mit rein?
Ja, es hat sich dann auch irgendwie so ergeben, wenn man so will. Also einmal mit der Versicherung, das habe ich ja gerade, also es war ja so ein bisschen vorgelegt. Es war klar, es gab dieses Enddatum, wo mein Vater in Rente geht. Mhm. Und dann kann ich mich entscheiden, ja oder nein. Und dadurch, dass Versicherung, würde ich jetzt mal sagen, ein sehr risikoarmes, also eine Versicherungsagentur ist ein sehr risikoarmer Beruf, sage ich jetzt mal. Also du hast halt deine Stammkunden, du hast neue Kunden und dann, ich sag mal, kannst du da relativ entspannt deinen Job machen. Wir haben ein kleines Team und genau, haben unser Ladenlokal hier in Essen. Und du hast ein gesichertes Einkommen ohne jetzt sowas wie Corona, ne? Alle die Themen, die wir jetzt gerade hatten, das hast du halt da nicht so stark. Und das war für mich ein interessanter Aspekt zu sagen, ja, okay, das ist so meine sichere Bank. Mhm. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, das zu machen. Und dann bin ich mit Mimi zusammen nach Essen gekommen. Und dann haben wir uns da in das Büro auf der Stähler Straße hier in Essen gesetzt und haben relativ schnell festgestellt, okay, wir kommen jetzt aus Sri Lanka, hatten da wirklich eine sehr schöne Arbeitsumgebung, und sitzen jetzt hier in einem so ein richtig, ich sag's mal ganz einfach, um es so bildlich zu machen, so einem Stromberg-Büro mit so schwarz-weißer Einrichtung, Nadelfilz auf dem Boden, Raufasertapete an den Wänden, Lamellenvorhängen und im besten Fall noch toten Fliegen im Schaufenster, um es jetzt mal ein bisschen zu übertreiben.
Die Kaffeemaschine.
Und musst du vergessen. Genau. Und da haben wir gesagt, boah, nee, das so wollen wir halt nicht arbeiten, und haben uns dann überlegt, wie können wir das Problem für uns lösen? Und so ist dann die Coworking-Idee entstanden, weil ich schon immer gerne auch, ne, unsere Camp-Konzepte sind so aufgelegt, dass wir mit den Gästen Zeit verbringen, da mit denen essen und so. Und dann ist immer, ist die Idee, wenn man das mag, nahe zu sagen, ja, dann schaffe ich mir im Arbeitsumfeld halt die gleiche Atmosphäre. Und das war so die Grundidee.
Mhm, ja. Ja, ist auch auf jeden Fall gelungen und ist ja auch scheint sehr gut anzukommen. Ihr habt ganz gut expandiert hier in letzter Zeit. Und passt ja auch wirklich, ja, wie du sagst, voll rein irgendwo, ne, dass man halt einfach wirklich viele verschiedene Sachen auch macht, ne. Ich denke, ihr habt hier sehr viele verschiedene Projekte im Haus, was ich jetzt schon gehört habe, auch von Podcast-Produktionen über allgemeine Meetings von Firmen und sonst was, und ist ja da auch ein spannendes Ding, sich mit zu beschäftigen. Welchen einen Anteil nimmt das mittlerweile an deiner Zeit? Ist das jetzt das Haupteinkommen schon, oder ist es?
Das sind zwei Sachen, das Einkommen und Zeit, ne? Mhm. So Einkommen, das variiert, sage ich jetzt mal, auf den einzelnen Projekten, aber nee, so richtig am Ende Geld, ich würde mal so sagen, die meisten Projekte, egal was ich mache, brauchen mindestens fünf Jahre, würde ich mal sagen, bis da überhaupt daran zu denken ist, damit irgendwie Geld zu verdienen. Bei den Surfcamps war es sogar ein bisschen länger. Das aber nicht, weil das jetzt irgendwie so schlecht läuft, sondern weil wir uns ja entschieden haben, den Weg zu gehen, nichts zu mieten, sondern wenn, dann was zu kaufen. Und damit haben wir uns gerade in den Anfangsjahren sehr hohe Belastungen sozusagen zugemutet. Und von der Zeit versuche ich das fair irgendwie zu dritteln und nach Bedarf da dann mehr reinzugeben. Aber das ist meistens sozusagen die normale Arbeitszeit, wenn ich das mal so aufteilen würde, ist gedrittelt. Und wenn dann irgendwo eine Krise ist, dann lege ich für diese eine Sache halt mehr drauf, ne? Wo wir jetzt zum Beispiel, als wir nach Deutschland gekommen sind, hat die Versicherung garantiert so in den ersten zwei Jahren sehr, sehr viel davon, von dieser Extrazeit, sage ich jetzt mal, in Anspruch genommen. Dann, als wir 2018 das Coworking gegründet haben, war da sicherlich mindestens ein Jahr oder anderthalb Jahre, wo da sehr viel, also mehr Arbeit entstanden ist. Mhm. Und klar, und sobald da die Krise in Sri Lanka, ich sag mal, ankam, im Sinne von erst Bombenanschläge, dann Corona und danach dann der Regierungssturz.
Naja.
War da sicherlich ein sehr großer Handlungsbedarf. So, und so versuche ich das immer, ne? Also sozusagen, dass die Grundarbeitszeit fair aufzuteilen, und wenn mal irgendwo mehr Bedarf ist, dann wird da halt mehr gemacht.
Und hast du entsprechend auch deine Leute vor Ort in den Camps, die den Großteil dann erledigen?
Na, so wie ich jetzt. Ja, klar, ohne alle, die das, also was heißt mit erledigen, also Raffi in Sri Lanka und Vivi, also Raffi hat das mit mir gegründet, mit Waschtel zusammen, und Raffi und Vivi jetzt in Sri Lanka, ohne die in den letzten Jahren, wie konsequent die das da ausgehalten haben, sage ich jetzt einfach mal, und mit durchgezogen haben, wird es uns einfach nicht mehr geben.
Ja, schön. Damit nicht genug. Neues Projekt steht auch noch an, habe ich gerade kürzlich auf Instagram gesehen, bei dem geplanten Surfpark in Krefeld, in Werne. Bist du im Projektplanungsteam mit drin?
Mhm,
genau. Welche Funktion wirst du da innehaben?
Die Idee ist, also jetzt gerade versuche ich einfach bei den Kommunikations- und Marketing-Themen, versuchen wir auch, also insgesamt als Firma mit zu unterstützen. Das bin ich ja nicht allein. Also es ist ja das ganze Coworking-Team, was da viel mitmacht. Und später geht es dann um sowas wie Betrieb, Surfschule,
Also das, was du so aus deinen Camps quasi auch kennst, bringst du dann damit entsprechend dann.
Genau, an, gibt noch verschiedene andere Ideen, aber ich sag mal, das ist jetzt noch zu früh, um da irgendwie groß drüber
zu quatschen. Ja, genau, vielleicht findet sich da ja mal ein Termin, wo wir über das Thema auch nochmal konkreter sprechen können. Ist ja auch alles noch nicht hundertprozentig bruchreif, denke ich mal. Das ist ja immer ein langer Akt, bis so ein Projekt durch ist, aber sieht ganz gut aus im Vergleich zu anderen Projekten, die ich jetzt schon mit beschäftigt habe, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also
schöne Sache auf jeden Fall. Da freuen sich alle, glaube ich. Dann so, wenn wir das Ganze jetzt mal so zusammenfassen, vielleicht die Königsfrage, die alle interessiert. Wie oft kommst du denn dann derzeit noch zum Surfen?
Also bis 2016 sehr viel, würde ich sagen. Also bis Ende 2016 hatte ich wahrscheinlich irgendwas zwischen 2 und 4 Stunden oder 2 und 3 Stunden am Tag, die ich im Wasser war.
Ja.
Seit 2017 ist das, ich sage jetzt nicht auf null runtergegangen, aber ich würde sagen, es geht jetzt gerade nicht über die Zeit, wo ich jetzt 19, 20 war, wo ich das als Urlaubshobby gemacht habe, hinaus. So, das ist so die Größenordnung, würde ich jetzt sagen. Aber auch so ein bisschen selbstgemachtes Problem. Also ich bin irgendwie nicht gut in Sachen kombinieren. Also ich bin so, ne, wenn ich jetzt weiß, ich habe Urlaub und ich kann ins Wasser, dann gehe ich auch häufig ins Wasser, weil ich habe ganz viele Freunde, die kriegen das super, egal ob die in Südafrika wohnen oder irgendwo anders, die machen ihren Job und gehen dann morgens vorm Arbeiten surfen oder danach. Und ich bin immer in allen Themen so, dass ich das schwer irgendwie Sachen regelmäßig, kontinuierlich in meinen Alltag integriert kriege. Also genau, bin ich jetzt selber schuld, nicht weil jetzt die Zeit nicht da wäre.
Ja. Ja, kenne ich, geht mir ähnlich, würde ich sagen. Dass ich da auch, wenn ich dann im Urlaub bin, Gott, du kennst es mittlerweile ja auch als Vater mittlerweile. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Ja, weiß gar nicht, ist auch schon ein paar Jährchen, glaube ich, ne?
Jo, drei
Jahre, da kann man immer nochmal nachträglich gratulieren. Ja, geht mir auch immer so, dass wenn man dann irgendwo ist und dann in dieser Rolle und dann vielleicht auch noch irgendwo Arbeitsthemen mit dem Kopf hat, dass es dann auch schwer ist, da immer dann nur den Kopf freizukriegen, um irgendwo das mit reinzubringen. Aber wenn du dann unterwegs bist, bist du dann in einem der Camps oder machst du auch noch Surfurlaube, wo du dir mal neue Destinationen anguckst oder planst du zumindest?
Ja, genau. Also wir haben jetzt tatsächlich, weil ich das sehr schade finde, dass das jetzt gerade so ist mit dem wenig Surfen, habe ich mein Jahr so ein bisschen, ich bin normalerweise nicht so der Strukturfreund, also Strukturfreund schon so auf ich organisiere Dinge, dass sie eine Struktur haben. In den Firmen zum Beispiel. Aber mein Leben hatte ich irgendwie immer das Gefühl, das jetzt so einen Plan unterzuordnen, im Sinne von dann mache ich das, fand ich immer Panne. Mhm. Auch irgendwie Urlaube lange im Voraus zu buchen und all so ein Kram, das war irgendwie nichts für mich. Hab damit, ich kann jetzt sagen, dank meiner Frau oder also dank Mimi oder wegen Mimi damit angefangen oder anfangen müssen und bin aber Freund davon geworden, weil das auch mir hilft, genau das in den Griff zu kriegen. Also dass du sagst, wenn ich konsequent mein Jahr plane und sage, ich mache so und so viele Tage wirklich frei, also ich habe das getrennt, denn es gibt eine gewisse Anzahl an Tagen, die ich freizeitmäßig im Ausland, also unterwegs bin, und eine gewisse Anzahl an Tagen, die ich beruflich dann in den Surfcamps bin. Und diese Trennung hilft mir vom Kopf her sozusagen abzuschalten, zu sagen, okay, ich habe jetzt auch wirklich Urlaub. Und dann kriege ich das auch, habe ich jetzt gemerkt, super hin zu sagen, okay, dann gehe ich auch 1-2 Mal am Tag ins Wasser und kümmere mich auch jetzt nicht um so viele andere Sachen.
Ja.
Und wenn ich in die Camps fahre, fahre ich in die Camps. Und wenn ich da auch mal ins Wasser komme, also wie in Sri Lanka zum Beispiel, da schaffe ich es dann auch in der Regel einmal am Tag irgendwie ins Wasser zu springen.
Ja, genau so. Auch da erkenne ich Parallelen. Ich habe auch eigentlich nie Urlaube geplant, sondern immer so spontan, so, jetzt habe ich Zeit, jetzt gucke ich, wo ich hinfahre und buche da auch nichts viel. Mittlerweile, gut, ich bin im Ferienalter mittlerweile mit meinen Kindern angekommen, das heißt, immer zu teuren Preisen irgendwo in den Sommerferien irgendwo hin, das überlasse ich komplett meiner Frau und meiner Schwägerin, mit der wir oft zusammenfahren, und steckt da schon oft meine Surferambition mittlerweile zurück. So, jetzt waren wir in Kroatien gerade. Brett war natürlich mit dabei, aber naja, ich war nur paddeln, mal zum Training irgendwo. Mhm. Aber ja, tut auch ganz gut, einfach wenn man dann das mal so loslässt, muss ich auch sagen, wenn man andere Sachen im Kopf hat.
Mhm. Die Wellenlänge Spotify Playlist.
Ja, schön. So eine Frage, ich weiß gar nicht, ob ich dich vorgewarnt hatte, wenn dann schon vor längerer Zeit. Ich hab's aus unserer Campzeit in Erinnerung, dass auch immer eine Musik eine große Rolle spielte im Camp, und jeder hatte immer so seine Songs, die er untergebracht hat in den Camp-Alltag. Und hier im Podcast füttere ich ja auch immer freudig meine beiden Spotify-Playlists. Einmal die Line-Up und Fire-Energieliste und die Beachfire Chill Out Vibes für die abends am Feuer runterkommen. Und dann jetzt für dich auch nochmal spontan die Frage, ob du 2 Songs beisteuern möchtest, so aus deiner Surf-Historie, die dich ans Surfen erinnern oder die einfach irgendwie für dich passen.
Ja, sag mir die Playlist-Namen, also den ersten Playlist-Namen.
Line Up und Fire.
Line Up und Fire. Ja, ich würde sagen, weil es ein Lied ist, was uns, ich glaube, alle, also Raffi, Waschtel, mich und noch ein paar andere Leute sehr stark an die Zeit der Gründung erinnert und an Surfen und was wir da so erlebt haben, wäre das dann von Tim Van Tol, Road Street Road.
Okay, gut. Kenne ich noch nicht, da freue ich mich drauf. Und Beach Fire Chillout Vibes?
Puh.
Ich habe tatsächlich auch schon Lieder aus unserer Zeit damals, die so im Camp drin waren, aufgenommen. Unter anderem Migre le Tigre, was hier so der Bernd Crew war irgendwo, ne? Und ich weiß noch, eine Hymne bei uns im Camp war Ben Harper.
Ich hätte jetzt vielleicht eher an sowas wie Frank Turner gedacht.
Ja.
Oder nee, wir nehmen Passenger Holds.
Ja, okay. Klingt auch gut, ja. Kenne ich auch noch von Band, ja. Oh, ja, passt. Nehmen wir auf. Danke, danke. Ja, Mensch, Axel, dann freue ich mich super, dass wir das jetzt endlich hinbekommen haben. Ich habe es schon im Intro kurz erwähnt, du warst so einer der ersten Menschen, die ich dachte, ja, den könnte ich in meinem Podcast interviewen, so eins von 10 Themen, die ich mir im Kopf hin und her gedreht hatte, bis ich endlich angefangen habe. Verzwackter Lebenslauf auf jeden Fall und eine interessante Story. Hast du noch irgendeinen schönen Abschluss, irgendeinen Rat an alle, die jetzt sagen, ich würde gerne eigentlich ein bisschen was mit Surfen zu tun haben, mein Leben darauf aufbauen? Wie würdest du es angehen? Ganz schwierige Frage zum Abschluss.
Naja, so wie wir es angegangen sind, einfach machen, später nachdenken.
Genau, ja, so würde ich es auch bestätigen. So mache ich im Moment auch. Wunderbar. Dann vielen Dank dir.
Ja, vielen Dank, dass du hier warst.
Und bis dann.
Bis dann.
Heute gibt's ausnahmsweise sogar noch mal eine kleine Abmoderation, bevor Kelly und Slater sich noch melden. Und zwar wollte ich noch einmal loswerden zum Thema Dänemark und Surfen. Treue HörerInnen haben es mittlerweile rausgehört, sowohl Fabi als auch ich sind ja große Dänemark-Fans. Und wenn ich mal von dieser Woche, die ich da tatsächlich unterwegs war, hatte ich damals im Podcast auch von erzählt, absehe, habe ich Dänemark immer ziemlich konstant erlebt. Und Fabi berichtet ja noch viel enthusiastischer davon, gerade kürzlich, wie er mal wieder eine Woche oben war und wirklich geile Wellen gescored hat. Von daher immer eine Reise wert. Ich verlinke auf jeden Fall natürlich Wiede Sander als Camp bzw. Drive-Thru allgemein in den Shownotes. Da kann ich nur empfehlen auf jeden Fall. Diese Folge kam ja quasi ohne Werbung aus, deshalb jetzt nur zum Ende einmal noch wieder mal wieder der Dank an Markus von Freaks of Fashion. Ich habe einfach, weil die Folge so spontan jetzt auch reingerutscht ist, mal im Instagram-Archiv gekramt und habe mir da ein Bildchen rausgesucht, das ich schick fand. Ob es nun so gut passt zum Thema oder nicht, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall danke für die Unterstützung im visuellen Bereich, Markus. Und ansonsten möchte ich noch einmal an dieser Stelle gerne auf unsere Community hinweisen, auf die Surf-Karawane bis jetzt. Es ist immer noch eine WhatsApp-Gruppe, die wirklich wöchentlich wächst. Ich bin immer begeistert. Es kommen immer wieder neue Leute, die sich melden und gerne rein wollen. Und fest versprochen, der Community-Bereich wird zeitnah irgendwann dann nach den Sommerferien spätestens so weit ausgeweitet, dass was nicht nur eine WhatsApp-Gruppe ist, sondern da ein bisschen mehr hintersteht und dass wir wirklich vielleicht die Vernetzung der Surf-Szene vorantreiben, um einfach was zu schaffen, was uns Landlocked-SurferInnen zusammenbringt. Dass wir zusammen auf Surfreise gehen, aber auch einfach alle möglichen anderen Aktivitäten zusammen unternehmen. Das ist mein Ziel, das ist unser Ziel hier im Podcast. Darauf freuen wir uns riesig. Und jetzt geht's dem Ende zu und mal hören, was die beiden Surf-Grazien heute noch loswerden wollen. Tschüss, bis nächste Woche.
Tja, Samantha, und nun? Eröffnest du auch dein eigenes Camp, hä? Hast du auch schon öfter mal von gesprochen?
Ja, das stimmt. Das schwebt schon lange in meinem Kopf rum. Axel sagt, einfach mal machen. Der Benny bestätigt das auch. Ganz ehrlich, ich hätte da vorher noch ein paar mehr Informationen gerne. Vielleicht von den Peoples aus Sri Lanka. Ja, meldet euch doch mal. Ich würde da echt gerne noch ein bisschen was mehr wissen und vielleicht auch über das Wavepool-Projekt.
Ja, fände ich auch nicht schlecht. Vielleicht, je mehr Leute danach fragen, desto wahrscheinlicher wird's. Von daher, hier, Kelly und Slater fordern beide auf Rückmeldung zu Axel.
Yeah, man. Naja, aber solange da noch nichts ist, gehen wir erstmal surfen, Kelly, oder was meinst du?
Na, Logan, wir sind doch schon voll dabei und ich würde sagen, die nächste Welle ist meine.
Wie, jetzt, du warst doch eben erst.
Ach ja, Ladies first, oder wie, oder was hier? Tschüss, du Idiot.
Yay! Yeah, yay! Alter, so eine geile Welle. Eigentlich war das meine. Ich kann's nicht glauben.
Free Audio Post-Production. By Alphonic.com.